SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wer hat wo und wie Fehler gemacht vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg? Immerhin war der Täter bei den Sicherheitsbehörden bekannt. Dazu hat heute die parlamentarische Aufarbeitung begonnen. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über neue Erkenntnisse zum jüngsten Schaden an einem Stromkabel in der Ostsee. Und 2024 war deutlich zu warm und zu nass im Zuge der Klimakrise, sagt der Deutsche Wetterdienst.
SR Info.
5 Tote, mehr als 200 Verletzte. Es war einer der verheerendsten Anschläge in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember. Der Täter, ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, wurde gestellt. Schnell war klar, bereits vor seiner Todesfahrt war er den Sicherheitsbehörden bekannt. Hätte das Attentat also eventuell verhindert werden können? Unter anderem diese Frage hat heute in jeweils einer Sondersitzung den Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags beschäftigt. Ich habe vor der Sendung unseren Hauptstadtkorrespondenten Björn Dahlke nochmal zum Stand der Ermittlungen gefragt. Was ist mittlerweile über das Motiv des Täters bekannt?
Noch nicht besonders viel. Bundesinnenministerin Faeser hat das im Innenausschuss gesagt. Es gäbe noch kein klares Bild über die Motive des Täters. Er hat sich ja in der Vergangenheit auch mehrfach öffentlich in sozialen Netzwerken geäußert, hat dort auch zu Anschlägen aufgerufen. Aber daraus hat sich für die Sicherheitsbehörden kein klares Bild wirklich ergeben. Sie haben ihn für einen psychisch kranken Menschen gehalten, aber daraus nicht die Schlussfolgerungen auch gezogen, dass dieser Mensch wirklich gefährlich ist, dass er einen Anschlag verüben könnte. Das sind alles jetzt Informationen, die aber noch gesammelt werden, warum das wirklich nicht so früh erkannt wurde.
Du hast es gesagt, es ist ja schon kurz nach dem Anschlag einiges bekannt geworden über den Hintergrund dieses Mannes. Es gab Verfahren, unter anderem wegen Drohungen. Auch aus dem Ausland hatte es schon Warnungen vor ihm gegeben. Wie wurde denn das heute bewertet?
Es ist klar geworden, dass noch nicht alle Informationen dazu ausreichen. Verschiedene Politiker haben gesagt, es würde jetzt erstmal eine Chronologie erstellt. Wann hatte welche Behörde welche Informationen über diesen Mann und warum wurden die nicht besser ausgetauscht? Aber es ist auch klar, zum Beispiel hat das die grünen Innenpolitikerin Mihalic gesagt, es sind Fehler passiert. Also man ist sich doch einig, dass da einiges schiefgelaufen ist. Nur die Frage, wo genau, das wurde heute im Innenausschuss noch nicht abschließend beantwortet. Es wurde aber auf jeden Fall angekündigt, es werde weitere Treffen geben, um genau das zu klären. Warum wurden zum Beispiel Hinweise aus Saudi-Arabien, die der Bundesnachrichtendienst 6-mal erhalten hatte, warum wurde das alles nicht weitergegeben und nicht beachtet?
Heißt tatsächlich, heute gab es gar keine neuen Erkenntnisse über eventuelle Pannen bei den Behörden vor der Tat?
Da der Innenausschuss und auch das parlamentarische Kontrollgremium heute geheim getagt haben, kann ich das natürlich nicht wirklich beantworten. Das, was wir danach erfahren haben, stellt sich für mich so dar, dass es nicht wirklich neue Erkenntnisse gibt. Allerdings hatte ich die heute auch nicht erwartet. Wir sind ganz am Anfang der politischen Aufklärung dieses schlimmen Anschlags und jetzt werden natürlich auch politische Forderungen in den Raum gestellt. Zum Beispiel, dass die Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse bekommen. Aber das ist alles etwas, was man wirklich erst abwarten muss. Was kommt bei dieser Aufklärung raus? Gab es Versäumnisse und wie kann man die abstellen? Und ich glaube, das ist heute noch zu früh, dahinter einen Schlussstrich zu ziehen.
Erfahrungsgemäß werden ja nach solchen Anschlägen häufig ganz ähnlich politische Forderungen erhoben. Zum Beispiel die Sicherheitsbehörden sollten mehr Befugnisse kommen. Das ist so eine typische Forderung. Wie ist das in diesem Fall?
Ja, das ist ähnlich, wie es zum Beispiel auch nach dem Anschlag in Solingen im vergangenen Sommer war. Da fordert zum Beispiel auch die Union die Vorratsdatenspeicherung, also dass man Telekommunikationsdaten, wer mit wem wann telefoniert hat oder wer welche Internetseiten besucht hat, dass man die auf Vorrat speichert und dann im Falle einer schweren Straftat auswertet. Das hätte in diesem Fall nicht wirklich weitergeholfen, denn der Täter ist ja eindeutig identifiziert. Es ist klar, wer saß da am Steuer dieses Autos, was in den Weihnachtsmarkt in Magdeburg reingefahren ist. Deshalb wird diese Forderung auch von Politikern, unter anderem von den Grünen und von der FDP, zurückgewiesen. Die weisen darauf hin, es gäbe genug Informationen über diesen Mann, aber sie wurden halt nicht im Vorfeld richtig zusammengeführt und die Schlussfolgerungen waren vor allen Dingen nicht die richtigen.
Es gab auch ein paar Forderungen jetzt schon im Vorfeld dieser beiden Ausschusssitzungen, die in den Raum gestellt wurden, von wegen, es müsse jetzt doch bei diesem Anschlag dann doch mal jemand die Verantwortung, die politische Verantwortung übernehmen. Deutet sich da irgendwas an?
Nicht wirklich, weil die Aufklärung und dann auch die Frage, wer politische Verantwortung übernehmen muss, natürlich auch auf verschiedenen Ebenen spielt. Also natürlich wird in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg auch nochmal zu fragen sein, warum wurde das Sicherheitskonzept für diesen Weihnachtsmarkt nicht richtig eingehalten? Da stand ja offensichtlich ein Polizeiauto nicht dort, wo es hätte stehen sollen. Das sind aber Fragen, die werden vor Ort dann hoffentlich beantwortet. Hier in Berlin stellt sich dann eher die Frage, waren die Bundesbehörden richtig informiert? Haben sie die Informationen auch mit den Behörden der Länder richtig abgeglichen? Hat das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, was es hier in Berlin gibt, richtig gearbeitet? Denn dort soll ja schon im Jahr 2015 der spätere Attentäter besprochen worden sein. Aber warum hat man nicht die wirklich richtigen Schlussfolgerungen gezogen, dass dieser Mann gefährlich ist, dass er Anschläge verursachen kann? Das sind alles Fragen, die sich jetzt weiterstellen.
Björn Dahlke aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Sondersitzungen im Bundestag heute zum Anschlag von Magdeburg. Dieser Anschlag war ein weiterer dunkler Moment 2024. Ein Ereignis, das einmal mehr das Gefühl vermitteln konnte, wir in Deutschland seien von vielen Seiten bedroht, in multiplen Krisen geradezu. Es ist ja so, seit 5 Jahren managt die jeweilige Bundesregierung eine Krise nach der nächsten. Corona, Ukraine, Haushalt, Ampelkrise. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat sich zu dieser Krisenlage seine Gedanken gemacht.
Krise. Ein Wort macht die Runde nicht erst seit gestern. Die Krise als Wasserscheide zwischen den normalen und den herausragenden Gestalten und Gestaltern in der deutschen Politik.
Es ist relativ leicht, in normalen Zeiten zu regieren. Die Qualität einer Regierung zeigt sich oft erst in unvorhergesehenen Notsituationen und in Krisen.
Helmut Schmidt, ein Krisenkanzler, und Olaf Scholz, ein Kanzler für die Krise oder doch eher ein ratloser Kanzler in der Krise?
Ich bin nicht ratlos und ich glaube auch, wenn ich die Frage direkt beantworten darf, ich glaube schon, dass ich das Land aus dieser Krise führen kann. Ich will übrigens auch sagen, nur ich.
Nur er. Drunter macht der Krisenkanzler Scholz es längst nicht mehr. Scholz hatte die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, die Energiekrise und jetzt die Wirtschaftskrise an der Backe. Und, so sagt es der beliebteste Sozi, der in dieser Krise nicht Kanzler werden soll, Boris Pistorius, dieser Scholz habe eine Ampel geformt, die durch Krisen selbst zur Krise wurde.
Er hat eine schon für normale Zeiten schwierig zu führende Koalition aus 3 Parteien durch die vielleicht größte Krise der letzten Jahrzehnte geführt.
Bis er dann allein führen musste. Einen Koalitionsbruch später ist es der Bundespräsident, der in der Krise eine Chance sieht.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden.
Die Krise als ständiger Begleiter von Politik. Britta Hasselmann, Co-Fraktionschefin der Grünen, sagt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, dass nicht nur die Krisen mehr werden, auch der Druck, die schnelle Antwort für alles zu haben.
Wenn Sie heute mit einer schwierigen Situationen, Problemlage konfrontiert sind, hat man eigentlich gestern schon Antworten von ihnen erwartet.
Schnelle Antworten. Der grüne Vizekanzler, Kanzlerkandidat und Staatsphilosoph Habeck formuliert es wie stets etwas eleganter.
Wir leben mit der Gleichzeitigkeit der Krisen. Keiner kann sie wegzaubern. Diese Wirklichkeit geht auch nicht weg, wenn man sie ignoriert. Und wer ihnen etwas anderes erzählt, erzählt ihnen etwas Falsches.
Aber ist das alles nur noch Krise? Oder ist die Krise zum Modewort für jedes Problem geworden? Marco Buschmann, der Mann, der mal FDP-Justizminister war, bevor erst seine Partei und dann die Ampel in die Krise geriet und aus ihm einen Ex-Justizminister machte, sagt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, nicht alles, wo Krise draufsteht, sei auch eine.
Also ich glaube, man sollte nicht alles zur Krise erklären. Nicht jeder Konflikt ist sofort eine Krise. Dass in der Politik gestritten wird, sollte in der Demokratie normal sein. Es ist ein Privileg.
Die Frau, deren Job es ist, die Krisen der Welt zu lösen, zu lindern, als Krisendiplomatin das Elend der Welt zu ertragen. Annalena Baerbock hat als ihre ganz persönliche Antwort auf Krisen das Joggen entdeckt. Im Podcast Hotel Matze empfiehlt sie Laufen, um den Kopf vor Krisen zu schützen.
Nur ich zu sein, Musik zu hören, den Kopf aufzuschalten, aber gerade auch in so in Krisenmomenten, Joschka Fischer hat mal zu mir gesagt, Annalena, schwierigste in der Außenpolitik, und das genauso ist es, auszuhalten, dass du nichts tun kannst. Und genau das, der hat ja auch, vielleicht ist es Laufen für viele, das brauchte ich, um das auszuhalten und dann wieder fokussiert zu sein.
Wie einen laufen, der Kanzler übrigens auch wenn es nichts an Krisengewissheiten ändert.
Eins ist ganz klar, die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen.
Politik und Krise. Manches bedingt einander, und allen Krisenmanagern empfiehlt Robert Habeck am Ende als Trost den Dichter Hölderlin.
Hölderlin hat mal gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Retten auch.
Eine der Bedrohungen, die immer offensichtlicher werden, ist der hybride Krieg, den Russland führt, auch gegen uns in Westeuropa. Zum Beispiel durch Cyberangriffe oder Medienpropaganda mit Desinformation. In den vergangenen Wochen wurden zudem gleich 3 wichtige Strom- bzw. Datenkabel tief unten in der Ostsee beschädigt. Zuletzt am ersten Weihnachtstag ein Kabel zwischen Finnland und Estland. Ob Sabotage oder Unfall ist noch unklar, aber im Verdacht ist ein Frachter mit Verbindung nach Russland namens Eagle S. Immerhin kommen die finnischen Behörden mit ihren Ermittlungen voran. Christian Blenker.
Der verdächtige Frachter liegt mittlerweile im Hafen von Porvoo, nördlich der Hauptstadt Helsinki. Die finnischen Ermittler versuchen hier zu klären, was genau am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Eagle S passiert ist. Unterdessen zieht das verdächtige Schiff auch einige Schaulustige an. Auch wenn es hier am Ufer kräftig stürmt und regnet, wollen sie einen Blick auf den Tanker werfen, wie Aire Malberg. Das ist doch etwas Historisches. Ich bin in Estland aufgewachsen, in der Zeit, als die Sowjets herrschten. Und es ist großartig zu sehen, wie die finnischen Behörden in diesem Fall reagiert haben. Seitdem Finnlands Küstenwache und die Polizei das Schiff festgesetzt hatten, sammeln die Ermittler Beweise. Dem Frachter, der unter der Flagge der Cookinseln fährt, fehlte ein Anker. Mit Tauchrobotern und Kameras kartieren Experten den Ostseegrund und sie finden eine Schleifspur. Sami Peiler, der die Ermittlungen leitet, sagt, sie sei Dutzende Kilometer lang. Wir gehen davon aus, dass die Schleifspuren von dem fehlenden Anker der Eagle S stammen. Wir haben das durch unsere Unterwasseruntersuchungen herausgefunden. Und ich kann sagen, dass wir eine Vorstellung davon haben, was in der Ostsee passiert ist und wie die Ankerspuren entstanden sind. Der Frachter Eagle S steht in Verdacht, mit seinem Anker die finnisch-estnische Stromleitung Estlink 1 und 3 Datenkabel zerstört zu haben. Das Schiff kam aus dem russischen Hafen Ust-Luga. GPS-Daten belegen, dass es sich nahe der Schadenstelle auffällig verhalten hatte. Die Schleifspuren seien nun ein weiteres wichtiges Indiz, so der Ermittlungsleiter Peiler. Die Frage, ob es Absicht war, ist nun ein ganz wesentlicher Punkt, der nun in der Vorermittlung geklärt werden muss. Unterdessen hat Finnlands Küstenschutz ein weiteres Schiff im Blick, der in Panama registrierte Öltanker Jazz. Das Schiff sei auf dem Weg vom Sudan ins russische Pirmorsk im finnischen Meerbusen stehen geblieben, offenbar wegen eines Motorschadens. Finnlands Küstenwache geht derzeit nicht davon aus, dass das Schiff bei den Kabelschäden eine Rolle gespielt hat, allerdings befürchten sie Umweltschäden, sollte die Ankerkette des fast 20 Jahre alten Tankers reißen.
Währenddessen hat Gazprom bekannt gegeben, ab dem 1. Januar kein Gas mehr in die Republik Moldau zu liefern. Konkret wird dann das Gas gestoppt, das bislang in die moldauische Teilrepublik Transnistrien geleitet wird und von dort in Kraftwerken zur Stromproduktion für ganz Moldau verwendet wird. Der russische Energiekonzern begründet den Lieferstopp mit unbezahlten Gasrechnungen. Die moldauische Regierung ihrerseits sagt, Russland benutze Energie als politische Waffe. Frank Eichmann mit Einzelheiten.
Transnistrien ist eine Region im Osten Moldaus, 400 Kilometer lang, gut 20 Kilometer breit, knapp 500.000 Einwohner. Eine selbsterklärte Republik, die sich unabhängig von Moldau sieht, mit sehr engen Verbindungen zu Russland. Der geplante EU-Beitritt Moldaus wird hier vehement abgelehnt. Beim Erdgas wird es kompliziert. Lange floss es kostenlos aus Russland, dann stark vergünstigt, eine Art Subventionierung Transnistriens. Das große Gaskraftwerk im Süden Transnistriens wiederum erzeugt mit russischem Gas Strom für ganz Moldau. Es geht um immerhin rund 70% der Energieversorgung des Landes. Nicht einfach über Nacht zu ersetzen. Nach dem Stopp der Gaslieferungen werden wir im Rest Moldaus keinen billigen Strom mehr aus Transnistrien beziehen können, erklärt in der moldauischen Hauptstadt Chișinău Politikexperte Alexei Tulbure. Wir werden Strom zu wesentlich höheren Preisen an den Börsen auf internationalen Märkten erwerben müssen. Es kann zu Stromabschaltungen kommen, was zu mehr Unzufriedenheit mit der Regierung führt. Sicher wird das durch Pro-Kreml-Kräfte noch weiter angeheizt. Das alles passiert vor der Parlamentswahl im nächsten Jahr. Russland setzt Gazprom als sein Werkzeug ein für politischen Druck, um Kreml-loyale politische Kräfte zu unterstützen. Also, um de facto den politischen Kurs von Moldau zu wechseln. Keine reine Theorie, wie sich bereits Anfang November zeigte. Erst im zweiten Wahlgang und überraschend knapp setzte sich bei den Präsidentschaftswahlen die EU-freundliche Amtsinhaberin Maya Sandu gegen ihren Herausforderer durch, der für eine engere Anbindung an Russland warb. Moskau habe sich hinter den Kulissen massiv, sehr aktiv und mit viel Geld und auch krimineller Energie in diese Wahl eingemischt, beklagte die Regierung Moldaus. Und nun Gas als politische Waffe? Wenn die künftige Mehrheit im Parlament eine pro-russische Regierung bilden würde, hätten wir quasi im Rücken der Ukraine Kräfte, die nicht loyal sind gegenüber Kiew. Der Einsatz für Moskau ist jetzt sehr hoch, aber auch für die EU. Es wäre eine Ohrfeige für Europa, wenn ein Land wie Moldau, das der EU beitreten möchte, wieder aus seinem Einflussbereich verschwindet. Kein russisches Gas ab dem 1. Januar. Vadim Krasnoselski, Chef der selbsternannten Republik Transnistrien, versuchte noch am Sonntag zu beruhigen. Die Folgen der möglichen Energiekrise würden minimiert. Und vielleicht, so die Hoffnung, werde sich der Gasstopp in letzter Sekunde noch in der Silvesternacht abwenden lassen. Wir sind schon häufiger mit Energieerpressungen Russlands fertig geworden, sagte wenig später der Regierungschef Moldaus. Er will nun die Verstaatlichung von Moldova-Gas auf den Weg bringen, denn mit 50% und einer Aktie gehört der moldauische Energieversorger dem russischen Konzern Gazprom.
Heute vor 5 Jahren sind in China die ersten Fälle einer mysteriösen Lungenkrankheit bekannt geworden, später Corona genannt. Das ist gleich unser Thema nach den Nachrichten in Kürze mit Andreas Kindl.
Bundesinnenministerin Faeser will die Grenzkontrollen verlängern. Die SPD-Politikerin sagte der Augsburger Allgemeinen, man brauche die Kontrollen, bis der Schutz der EU-Außengrenzen erheblich verbessert werde. Gleichzeitig verwies Faeser auf Erfolge bei der Bekämpfung von Schleuserkriminalität und der Abschiebung von Straftätern. Es seien schon etwa 1800 Schleuser festgenommen und etwa 40.000 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden. Ursprünglich waren die Kontrollen an allen deutschen Grenzen nur bis März nächsten Jahres geplant. Der scheidende US-Präsident Biden stellt weitere Hilfen für die Ukraine im Wert von insgesamt knapp 2,5 Milliarden US-Dollar bereit. Es handelt sich um Mittel, die bereits vom US-Kongress freigegeben wurden. Die Hilfen umfassen unter anderem Waffen und Munition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Biden sagte, mit dem Hilfspaket wolle man der Ukraine sowohl unmittelbar als auch längerfristig auf dem Schlachtfeld gegen Russland helfen. Steffen Baumgart wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie der Verein mitteilte, tritt der 52-Jährige rund 5 Wochen nach seinem Aus beim Hamburger SV die Nachfolge von Bo Svensson in Berlin an. Baumgart war bereits Spieler bei Union Berlin.
SR Info.
Heute vor 5 Jahren ging folgende Meldung um die Welt. Eine mysteriöse Lungenkrankheit beschäftigt die Menschen in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtet die Gesundheitskommission der Stadt. Die Ursache sei gegenwärtig noch unklar. Wenige Wochen später hatte das SARS-CoV-2-Virus sich schon in der ganzen Welt verbreitet. Die Corona-Pandemie nahm ihren Lauf. Benjamin Eisel über die mühsame Aufarbeitung der Ursprünge in China.
Bis heute ungeklärt ist, wo das Virus herkam. Gerüchte und Verschwörungstheorien gibt es viele. Eine Theorie lautet, es sei aus einem chinesischen Labor ausgebrochen oder gar absichtlich verbreitet worden. Der Infektionsforscher Fabian Lehnderz von der Universität Greifswald hält die Laborthese für unwahrscheinlich. Es gäbe mittlerweile viele Untersuchungen, die auf einen natürlichen Ursprung auf einem Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan hindeuteten, sagte er im ARD-Podcast Weltmacht China.
Eine ist zum Beispiel, dass anhand von Abstrichen, also Tupferproben, die an verschiedenen Ständen dieses Marktes genommen wurden, gezeigt wurde, dass sowohl das Virus sehr früh dort vorhanden war, viel früher, als wir es woanders gesehen haben, als auch, dass eben auf genau diesen Markt die klassischen verdächtigen sogenannten Zwischenwirte, also Marderhunde, andere Karnivoren eben gehandelt wurden.
Die chinesischen Behörden haben eine transparente und unabhängige Untersuchung durch internationale Experten nie zugelassen, was Verschwörungstheorien bis heute anheizt. In den USA hat Anfang Dezember ein von Republikanern geleitetes Parlamentskomitee einen Bericht veröffentlicht, der zu dem Schluss kam, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan kam. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Lin Jian verurteilte den Report und dann drehte er den Spieß um. Die USA sollten doch erstmal selbst ihre Daten der ersten Fälle zur Verfügung stellen, an die Weltgesundheitsorganisation weitergeben und die Situation in Fort Detrick offenlegen und eine verantwortungsvolle Erklärung liefern. Fort Detrick ist eine Militärbasis im US-Bundesstaat Maryland. Chinesische Propagandisten haben immer wieder Verschwörungstheorien verbreitet, wonach das Virus von dort aus einem Labor stammen soll. In China, wo es keine unabhängigen Medien gibt, glauben das viele. Nach dem Ausbruch in Wuhan Ende 2019 versuchten die Behörden zunächst, die Fälle zu vertuschen. Anschließend folgte ein harter Lockdown. Die Millionenstadt Wuhan wurde komplett abgeriegelt, bis das Virus unter Kontrolle war. Und dann folgten fast 3 Jahre strikte Null-Covid-Politik im ganzen Land. Mit weitgehend geschlossenen Grenzen, strengen Quarantäne- und Isolationsregeln, Massentests, Kontaktnachverfolgung und Lockdowns von weiteren Millionenstädten. Zu Beginn der Pandemie habe Null-Covid durchaus Sinn ergeben, sagt der Pandemie-Experte Jin Dongyan von der Universität Hongkong, als das Virus noch sehr tödlich war und als es noch keine Impfstoffe gab. In der ersten Phase der Pandemie konnten so Leben gerettet werden. Aber später war es völlig falsch. Und China hat zu lange daran festgehalten. Und dann hat es enormen Schaden verursacht. Als das Virus Ende 2022 nach knapp 3 Jahren Null-Covid außer Kontrolle gerat, war China nicht darauf vorbereitet. Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen starben innerhalb kürzester Zeit, die meisten von ihnen ältere Menschen. In China will heute kaum jemand darüber sprechen. Die Regierung will das Thema Covid vergessen machen. Es findet keine Aufarbeitung statt in China, 5 Jahre nach dem Ausbruch von Covid-19.
Noch 21 Tage, dann wird Donald Trump zum 2. Mal ins Weiße Haus einziehen. Aber schon jetzt sorgt er in alter Tradition mit Desinformation und Fake News für Empörung. Eines der aktuellen Opfer ist das Land Panama. Trump kritisierte die angeblich zu hohen Durchfahrtsgebühren des Panama-Kanals und forderte, sie zu senken oder den Kanal an die USA zu übergeben. Anne Hanke mit Reaktionen aus dem mittelamerikanischen Land.
Wir kämpfen, wir sind Patrioten, raus mit dem aggressiven Yankee, rufen Demonstranten vor der US-Botschaft in Panama-Stadt. Aufgerufen zu dem Protest kurz vor Weihnachten hatte der Chef einer Bauarbeitergewerkschaft, Saul Mendes. Panama ist souveränes Staatsgebiet. Hier gibt es einen Kanal, der gehört zu Panama. Donald Trump kann in seinem imperialen Wahnsinn nicht einen einzigen Zentimeter von panamaischem Gebiet einfordern.
Trumps Drohung, nach seinem Amtsantritt als Präsident den Panama-Kanal wieder unter US-Kontrolle zu bringen, sorgt in dem mittelamerikanischen Land für Aufregung. Nach der Fertigstellung im Jahr 1914 hatten die USA jahrzehntelang die wichtige Wasserverbindung zwischen Atlantik und Pazifik in ihrer Hand. Es war der am Sonntag verstorbene Jimmy Carter, der als US-Präsident Ende der 70er Jahre mit dem panamaischen Militärmachthaber Torrijos ein Abkommen zur Übereignung des Kanals an Panama unterzeichnete. Carter bezeichnete es dann auch bei der Übergabezeremonie vor 25 Jahren als große Ehre, bei dem Anlass dabei sein zu dürfen.
Wir feiern ein Ereignis, das für ganz Lateinamerika wichtig ist und mit dem eine neue Beziehung zwischen Ihrem Land und meinem Land beginnen wird. Der Beginn neuer Beziehungen, angepriesen auf Spanisch. Ganz anders 25 Jahre später der Tonfall des künftigen US-Präsidenten Trump bei einer Rede kürzlich bei einer Veranstaltung in Arizona. Wir werden abgezockt beim Panama-Kanal, so wie wir überall abgezockt werden. Wir sollten den Kanal zurücknehmen. Wir haben ihn gebaut, wir benutzen ihn. Der Kanal sollte nur von Panama gemanagt werden, nicht von China oder irgendeinem anderen Land. Ihr seht, was da passiert. Entgegen Trumps Vorwurf kontrolliert China nicht den Panama-Kanal. Eine Hongkonger Firma managt allerdings 2 Häfen an den Kanaleingängen auf der Pazifik- und der Atlantikseite. China ist nach den USA der größte Benutzer des Panama-Kanals. Die Preise werden nicht nach Belieben bestimmt, kontert der Präsident Panamas José Raúl Mulino Trumps Vorwurf der Abzocke. Sie würden in öffentlichen Anhörungen festgesetzt, unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und der Kosten für Betrieb und Unterhalt. Die Preise zur Durchfahrt sind in letzter Zeit gestiegen, da Panama seit 2023 unter einer schweren Trockenheit leidet, die sich auch auf den Betrieb des über 80 Kilometer langen Kanals auswirkt. Molinos Antwort auf Trumps Drohung ist eindeutig. Jeder Quadratmeter des Kanals gehört zu Panama und wird weiterhin zu Panama gehören. Die Souveränität und Unabhängigkeit unseres Landes sind nicht verhandelbar. Auch die Regierungen anderer lateinamerikanischer Länder haben bei Trumps Drohungen aufgehorcht und sich solidarisch mit Panama geäußert. Das von Carter und Torrijos ausgehandelte Übernahmeabkommen müsse eingehalten werden, hieß es unter anderem aus Mexiko, Kolumbien und Chile.
Kommen wir ins Saarland. Die Polizei will ihre Präsenz in der Saarbrücker Innenstadt weiter erhöhen. Damit reagiert die zuständige Polizeiinspektion auf insgesamt 3 Überfälle auf Jugendliche, die vergangene Woche jeweils auf offener Straße ausgeraubt worden waren. Thomas Gerber.
Von einer Bande will die Polizei noch nicht sprechen, aber sie geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Denn zum einen war der Modus operandi immer der gleiche gewesen. Jeweils 2 Jugendliche wurden offenbar abgepasst, in einem Fall mit Gewalt gegen eine Wand gedrückt und dann mit Messern und einer Schusswaffe bedroht. Die Opfer wurden aufgefordert, Bargeld bzw. Handys herauszurücken. Zum anderen gab es laut Polizei bei allen Überfällen Übereinstimmungen bei der Beschreibung der Täter. Nach Aussagen der Opfer seien sie jeweils zwischen 15 und 17 Jahre alt gewesen, hätten dunkle Haare, einen Oberlippenbart und vermutlich einen Migrationshintergrund. Die Polizei spricht von einem türkisch-arabischen Phänotypus. Insgesamt geht es um 3 Tatverdächtige, nach denen die Polizei nun sucht. Einen konkreten Tatverdacht haben die Ermittler noch nicht. Sie hoffen nun auf weitere Zeugen, die von den Überfällen möglicherweise was mitbekommen haben.
Das Jahr 2024 geht zu Ende und es war im Saarland zu warm und zu nass. Das sagt der Deutsche Wetterdienst in seiner Jahresbilanz. Der DWD kommentiert das mit den Worten, der Klimawandel beschleunigt sich. Das zeigt sich auch an den Werten in ganz Deutschland. 2024 war demnach das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Dabei war gefühlt das Jahr gar nicht mal so heiß. Unser Korrespondent Roman Warschauer auf die Frage, ob dieser subjektive Eindruck also trügt.
Wahrscheinlich schon. Das liegt vor allem am Sommer. So die ganz hohen Temperaturspitzen, die gab es in diesem Jahr nicht. Also zum Beispiel wurde bei weitem nicht die 40-Grad-Marke geknackt. Aber insgesamt war es eben wärmer als im Schnitt. Zum Beispiel war der Februar so warm wie normalerweise ein kühler April und auch der Herbst war ungewöhnlich mild bzw. warm. Und so lagen dann die Temperaturen im Schnitt nochmal um 0,3 Grad höher als im vergangenen Jahr. Und das war schon ein Rekord, ja. Und wenn wir längerfristig schauen, dann waren es je nach Vergleichsperiode 1,6 Grad mehr im Mittel oder sogar 2,7 Grad.
Es gibt ja das international vereinbarte Ziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Ist das in Deutschland also schon überschritten?
Dieses 1,5 Grad Ziel, das gilt ja global und vor allem über einen längeren Zeitraum beziehungsweise über den Schnitt von 20 Jahren. Aber man sieht auch, wir hangeln uns in den vergangenen Jahren ja von Rekord zu Rekord und insofern spricht der Deutsche Wetterdienst auch von einem sich beschleunigenden Klimawandel in Deutschland. Und auch global haben wir wohl in diesem Jahr erstmals die 1,5 Grad überschritten, aber eben im 20-Jahres-Schnitt noch nicht, muss man sagen.
Temperaturen sind das eine, Niederschlag ist das andere. Da werden viele jetzt vielleicht den Eindruck haben, dass 2024 ziemlich nass war. Siehe zum Beispiel Pfingsthochwasser im Saarland. Stimmt denn der Eindruck? Nochmal Roman Warschauer.
Das ist richtig. Es war ein überdurchschnittlich nasses Jahr. 14-15% mehr Regen als im Schnitt. Insgesamt vor allem im Süden, im Alpenvorland, Schwarzwald, das war deutlich feuchter. Im Nordosten Deutschlands eher etwas trockener. Und auch zum Ende des Jahres hin war es eher wieder etwas trockener, so dass es jetzt kein neues Rekordjahr war, was den Regen und Schnee anbetrifft. Aber trotzdem gab es in diesem Jahr schon überdurchschnittlich viele Niederschläge.
Roman Warschauer über die Bilanz 2024 des Deutschen Wetterdienstes. Und noch ein Blick aufs aktuelle Wetter. Der Tag geht neblig trüb zu Ende, aber es bleibt weitgehend trocken. Morgen an Silvester ist es wieder dicht bewölkt. Kaum ein Sonnenstrahl schafft es durch die Wolkendecke und es wird windig. Besonders am Abend kann es auch starke Böen geben, auch zum Jahreswechsel um Mitternacht. Die Höchsttemperaturen morgen -2 Grad in Nonnweiler und 1 Grad in Dillingen. An Neujahr wird es dann deutlich milder, bis 8 Grad am Mittwoch und es ist meist trocken, aber immer noch windig mit starken bis stürmischen Böen. Und am Donnerstag wieder dicht bewölkt, dann auch wieder mit etwas Niederschlag, mal auch kräftiger Regen durchaus. Im Hochwald ist auch Schnee möglich bei wieder etwas kühleren 3 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend, am Tag vor Silvester. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.